Die Textlesung hören wir aus Johannes Kapitel 3, die Verse 5 bis 8. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ich darf jetzt Robert bitten, zu uns zu sprechen, das Wort Gottes an uns weiterzugeben. Gottes Segen.
Guten Morgen nochmal. Ich möchte euch bitten, viertes Buch Mose aufzuschlagen. Viertes Buch Mose, Kapitel 11. Ich lese ab Vers 1. Hans, ich muss da stehen bleiben, gell? Wegen dem Mikro, oder? Wegen dem Aufnehmen. Okay. Und es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte, und das war böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da entbrannte sein Zorn. Das Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose betete zu dem Herrn. Da erlosch das Feuer. Und man nannte den Ort Tabera, weil das Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern, und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen, und sie sprachen: Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das Manna. Aber das Manna war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bdellium. Und das Volk lief hin und her und sammelte und mahlte es in den Handmühlen und zerstieß es in den Mörsern und kochte es im Topf oder machte Kuchen daraus, und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Und wenn bei Nacht der Tau auf das Lager fiel, so fiel das Manna zugleich darauf herab. Als nun Mose das Volk weinen hörte in jeder Familie, jedem am Eingang seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr, und es missfiel auch Mose. Und Mose sprach zu dem Herrn: Warum handelst du so übel an deinem Knecht? Und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn dieses ganze Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagst: Trage es an deiner Brust, wie die Amme einen Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben, denn sie jammern vor mir und sprechen: Gib uns Fleisch zu essen. Ich kann dieses Volk nicht allein tragen, denn es ist mir zu schwer. Wenn du so an mir handeln willst, so töte mich auf der Stelle, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht länger ansehen muss. Eine sehr spannende und durchaus herausfordernde Geschichte. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ist das Problem, dass das Volk Israel schlechtes Essen hatte? Und es geht mir heute nicht ums Essen, keine Sorge. Also ich werde hier keine Predigt über das Essen oder Fleisch oder was anderes halten. Das ist nicht das Thema. Aber was war so die Herausforderung, die dieses Volk hier hatte, in Wirklichkeit? Was denkt ihr? Unzufriedenheit. Okay. Ja, es sind mehrere Komponenten. Ich habe dann noch eine Geschichte, die dem Ganzen dann die Krone aufsetzt. Das ist so dieser erste Hinweis hier. Ihr habt hier diese Verse 4 bis 6, die hier so entscheidend auch sind. Es heißt hier, und das ist jetzt kein sehr schöner Ausdruck hier, aber es steht in meiner Übersetzung hier, das hergelaufene Gesindel.
Da steht die Fremden.
Das Gesindel. Was sind denn das für Menschen, die da mitgegangen sind? Das waren Ägypter, das waren Menschen, die sich dem Volk Israel angeschlossen haben. Weshalb? Was war letztlich der Grund, warum sie sich angeschlossen haben? Es waren die Plagen. Was haben die so mitbekommen? Nicht, die haben diese Plagen mitbekommen? Sie dachten, sie haben einen Vorteil, weil sie das ja auch mitbekommen haben im Volk Israel, dass die ja die letzten 6 Plagen ja nicht erwischt haben. Oder die letzten 7 Plagen sogar nicht erwischt haben. Und die wussten dann schon, wenn es dann plötzlich geheißen hat, hoppla, da kommt dann jetzt die letzte Plage, das ist diese Geschichte mit den Erstgeborenen, dann waren offensichtlich genug dabei, die sich gesagt haben, gehen wir lieber auf Nummer sicher. Ja, wusste der liebe Gott schon von diesen Leuten, dass die mal so sein werden hier? Aber was fällt euch dabei auf? Es ist doch interessant, dass der liebe Gott, obwohl er wusste, dass diese Menschen dieses Bestreichen eigentlich nicht aus einer hehren Absicht gemacht haben, Begriff Heer, ja, also einer edlen Absicht gemacht haben, sondern rein aus Schutz, dass ihnen ja nichts passiert, der Engel trotzdem vorbeigegangen ist. Er wusste schon, dass das Leute sein werden, die dann Unruhe stiften werden. Aber er hat sie trotzdem mitgenommen. Ist doch interessant. Ja? Gott ist jedem gnädig. Ja? Er hat sie trotzdem mitgenommen. Und waren wahrscheinlich auch welche dabei, die sich auch umgewendet haben. Ich glaube nicht, dass alle so waren, wie die, die hier beschrieben werden. Aber Faktum ist, dass es im Volk Menschen gab, die herumgerührt haben. Es braucht immer nur einen oder zwei. Ja? Wenn du einen lästigen Burschen im Burschenheim hast, dann kann es schon zu viel sein. Weil der rührt dann um. Göffellehrerin, du weißt, wovon ich rede. Ja, das ist so. Also die Pädagogen wissen genau, wovon ich jetzt rede. Und jeder, der mit Kindern zu tun hat, weiß genau, wovon ich jetzt rede. Das heißt also, da hast du mal so diese Herausforderung. Und dann hast du natürlich noch etwas. Dann hast du diese, und wir befinden uns doch schon eine längere Zeit nach dem Auszug, dann hast du die Geschichte mit dem Essen. Sie haben jetzt jahrzehntelang Manna bekommen. Immer das Gleiche. Wir würden es vielleicht als Reformnahrung bezeichnen. Lassen wir es aber so stehen. Ja. Wobei es geht ja nicht ums Fleisch alleine, ihr habt ja gemerkt. Du hast eine lange Liste von guten Gemüsesorten, die wir auch sehr gerne essen. Und an diesen Dingen ist ja per se nichts Verwerfliches. Ja. Ist ja nichts Verwerfliches an diesem Essen. Aber es ist so dieser Gedanke, was machen wir da? Wir wollen zurück. Unsere Heimat ist eigentlich Ägypten. Das interessiert uns nicht. Damit können wir nichts anfangen. Das geht so nicht. Also diese Unzufriedenheit, dieses ständige Zurückblicken auf das Schöne, was mal in der Vergangenheit war, das hat sie herausgefordert. Sie haben nicht abgeschlossen. Sie haben nicht durchtrennt. Sie haben da irgendwelche Fäden noch gehabt, die sich da zurückgezogen haben, wie ein Gummi, der sie wieder zugezogen hat. Geht mit mir 10 Kapitel weiter. Geht mit mir 10 Kapitel weiter. Kapitel 21, für jene, die schon lange kein Mathematisch hatten, 11 und 10. Kapitel 21, ab Vers 4. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Kennen wir das von irgendwo? Haben wir Gott gehört? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser. Und jetzt kommt's. Und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk, die bissen das Volk, so dass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und das Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Das ist jetzt eine heftige Geschichte. Wir haben zuerst schon gehört, das ist so diese Unzufriedenheit und immer das Gleiche und da gibt es ja kurz Essen da drüben, aber jetzt steigert sich das Ganze. Und was jetzt auffällt ist, dass der liebe Gott hier eigentlich nicht diskutiert. Er hört sie jammern und es geht schon los. Schlangen kommen und wer mag, also es gibt wahrscheinlich weniger unter uns, die Schlangen mögen. Ja. Also ich bin jetzt kein Freund, aber das waren... Es heißt in der Hebräischen Bibel brennende Schlangen. Ich habe es in den Fußnoten manche, steht brennende. Das waren also giftige Schlangen offensichtlich. Die haben begonnen, die Menschen anzugreifen und zu töten. Und zwar Tausende. Und die haben begonnen, von außen das Lager so aufzurollen. Jetzt habt ihr schon einmal Bilder eines Flüchtlingslagers gesehen? So mit 2 Millionen Menschen. Ich habe mal ein Bild gesehen von einem Flüchtlingslager mit 800.000 Menschen. Das ist unwahrscheinlich, wie groß das ist. Da gibt es keine Hochhäuser. Das sind alles Zelte, die nebeneinander aufgestellt sind in sehr geordneter Form. Jetzt haben wir hier das Heiligtum in der Mitte und jetzt versuchen wir uns das mal bildlich vorzustellen. Da steht das Heiligtum in der Mitte, das Volk Israel. Rundherum hast du ja die 12 Stämme gehabt, immer schön geordnet. 3 Stämme an jeder Seite dieses Heiligtums, dieser Stiftshütte. Jetzt gibt es 12. Ja. 2 Millionen Menschen in etwa. Nicht? Du hast über 600.000 Männer, Fußvolk gezählt. Dann musst du noch die Frauen dazu nehmen, dann darfst du noch die Kinder dazu nehmen und dann nimmst du noch die Viecher dazu. Jetzt kannst du ungefähr vorstellen, wie riesig die Ausdehnung ist. Das ist schon riesig. Und jetzt gibt es dieses Gejammer und jetzt gibt es diese Entscheidung, dass plötzlich diese Schlangen kommen und die Menschen beginnen zu töten und sie merken, jetzt wird's ernst. Und sie laufen zu Mose und Mose bekommt den Auftrag, etwas aufzustellen. Was denkt ihr, wie groß das gewesen ist? Wie hoch wird dieser, was auch immer es war, ja, dieses Feldzeichen, wie es hier meine Übersetzung hat, was auch immer es war, wie hoch wird das gewesen sein? Wissen wir nicht in Wirklichkeit. Ja. Ich kann mir vorstellen, ich meine, das hat eine Zeit gedauert, bis das fertig war. Ja. Und er wird da gearbeitet haben im Akkord, weil er ja gewusst hat, er hat die Schreie gehört, die Menschen sind nicht einfach stumm gestorben. Ich meine, das, was da abgegangen ist, können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ja. Und das waren nicht 2, 3 Schlangen, die da durch das Lager gekrochen sind, ins Zelt hinein. Da waren Kinder. Das muss ein Geschrei gewesen sein, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Und jetzt ist er gewesen, hat er gehämmert. Es sollte das Bronze sein, ja, dieses Feldzeichen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ja. Und dann stellt er das mitten im Lager auf, ist der Befehl. Ja. Jetzt frage ich euch, eine Ausdehnung von 2 Millionen Menschen, eine Fläche, ich kann sie nicht beschreiben. Ja. Haben die das gesehen? Haben alle dieses Feldzeichen gesehen? Bitte? Ja, aber die sind nicht am Leopoldsberg gestanden. Ja. Das Witzige ist, das Bild habe ich auch im Kopf jetzt. Der Stephansdom steht in der Mitte drinnen. Der hat 137 Meter. Ja, in etwa. Ich glaube, 137 wird schon passen. Die Wiener unter uns, die wissen das in etwa. Der hat 137 Meter. Und wenn ich dort, wo ich aufgewachsen bin, stehe, im 17. Bezirk, Richtung Wienerwald aussehe, Neuwaldeck, Dornbach, manche kennen das vielleicht, ich sehe den nicht. Und wenn nur Zötte dort waren, darf ich den nicht sehen. Ja. Und in Wien wohnen 1,6 Millionen Leute. Also ich glaube nicht, dass alle dieses Feldzeichen gesehen haben. Die haben keine Adleraugen alle gehabt. Ja. Der Punkt ist aber, was steht denn hier? Da heißt es doch, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Vers 9. Hat er jetzt hinlaufen müssen, wenn er gebissen worden ist? Das dauert eine Zeit, bis er da in der Mitte drinnen ist. Oder war alleine die Entscheidung, dort muss sein. Dort Stiftshütte. Nicht? Die war in der Mitte des Lagers, die Stiftshütte. Und dieses Zeichen stand auch in der Mitte des Lagers. Dort muss sein. Ich finde dieses Bild unheimlich faszinierend zugleich, weil auf der einen Seite hast du ein Volk, oder diese Geschichte, nicht dieses Bild, dieses ein Volk, das sich völlig daneben benimmt, und das ist schon ein Hilfsausdruck, wenn ich das so formuliere. Eigentlich Gott sagt, das, was du uns zu essen gibst, das ist ein Fraß. Mit diesem Essen, mit dieser Reformkost sind wir nicht einverstanden. Das ist ein Fraß. Ekelt uns davor. Bäh. Die Ägypter haben was viel Besseres gehabt. Hallo? Und dann aber Gott, trotz des Urteils, dass der Menschen, dass da die Schlangen kommen, sagt, okay, ich habe noch immer eine Lösung für euch. Ihr könnt euch noch so daneben benehmen, ich habe noch immer eine Lösung für euch. Wir geben uns jetzt auf den Weg dieser Gnade Gottes. Und es ist dieses Bild, das im Neuen Testament eine neue und eine tiefgreifende Interpretation erfährt durch unseren Heiland selbst. Und ich bitte euch jetzt ins Johannesevangelium zu gehen, Kapitel 3. Nehmt diese Geschichte ein Stück jetzt mit. Johannesevangelium, Kapitel 3. Es ist Nacht. Es ist dunkel. Keine Straßenbeleuchtung. Wir gehen mal davon aus, dass es damals kein elektrisches Licht gab, zur Zeit Jesu. Und da klopft dann jemand an die Tür, ein Pharisäer, ein Oberster der Pharisäer. Also nicht irgendjemand, ein Gelehrter, zumindest ein Prediger-Level, wenn nicht noch höher. Also wirklich einer, der sich auskennt. Der kommt in der Nacht. Ja, warum kommt er in der Nacht? Die Frage ist relativ simpel zu beantworten, denke ich. Der wollte nicht wissen und nicht mitkriegen, dass die anderen sehen. Der wollte, dass die anderen mitkriegen, was er tut. Dass er zu Jesus geht, den sie alle angegriffen haben. Alle Rabbiner dort. Durch die Bank. Und er sagt zu ihm in Vers 2, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Ein Lehrer. Respekt. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Das hört sich ja mal nicht so schlecht an. Für einen Rabbiner war das schon sehr weit hinausgelehnt aus dem Fenster. Zu Jesus zu sagen, er ist ein Lehrer, wo sie gesagt haben, wo hast denn du gelernt? Bei uns warst du nicht in der Schule. Unterrichtet er wurde ja zu Hause von seiner Mutter und von Gott persönlich. Und dann sagt er etwas, was ihn völlig aus der Fassung bringt. Er durchschaut ihn sofort. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus ist ein Menschenkenner schlechthin. Der sieht diesen Mann vor sich stehen und spürt und hört und sieht die Sehnsucht, die aus ihm herausspricht. Ich bin mit meinem Leben völlig unzufrieden. Das, was ich bis jetzt getan habe, das, was ich geglaubt habe, das haut nicht hin. Das passt nicht. Es geht mir nicht gut. Das sagt er mir aber nicht. Ich weiß, du kannst Wunder tun. Du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Aber da schwingt in dieser Frage, in dieser Ansage, schwingt etwas mit. Hast du eine Lösung für mich? Ich habe schon einiges mitbekommen. Und jetzt kommt der Nikodemus, Vers 4. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er vergisst völlig, was er gesagt hat. Überhaupt kein Thema mehr. Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Meine Lieben, ich höre eine Sehnsucht. Und jetzt mache ich eine Klammer auf. Es ist sehr selten, dass jemand hier vorne steht und nicht über etwas redet, was ihn nicht selber bewegt, oder wo er selber eine Sehnsucht vielleicht danach hat. Und das mag mit ein Grund sein, warum ich heute mit euch darüber nachdenke. Vielleicht ein kurzer Blick in meine eigene Seele, in mein eigenes Leben. Und vielleicht auch ein kurzer Wunsch, vielleicht sogar es neu zu erleben. Klammer zu. So dass ihr ungefähr wisst, was der Hintergrund ist, dessen, was ich euch heute erzähle. Also, er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Es mag Situationen in deinem und meinem Leben geben. Oder gegeben haben. Wo du gewünscht hast, ich würde gerne von Null beginnen. Ich gebe immer wieder diese Frage an Schauspieler, an Persönlichkeiten der Öffentlichkeit, würden sie etwas anders machen, wenn sie die Chance dazu hätten? Und von vielen hörst du, na, Das war eh super. Meine Antwort wäre, ja, das war nicht super. Ja, damals hat es mir getaugt. Mit 20, 25 oder wie alt ich mal war. Aber was war das Ergebnis? Wo hätte es mich hingeführt oder wo hat es mich hingeführt? Ins Desaster, in Wirklichkeit. Hat es mir inneren Frieden gebracht? Sind die Menschen, die da draußen leben und spazieren gehen, und haben die diesen inneren Frieden? Haben die diesen Frieden mit Gott? Ja, haben wir den Frieden mit Gott? Und der Nikodemus hat den nicht. Und das war sein Anliegen jetzt. Ich will diesen Frieden mit Gott. Aber wie fange ich es an? Noch einmal als Baby auf die Welt kommen, das funktioniert nicht. Das wissen wir alle. Das ist wissenschaftlich völlig ad absurdum zu führen. Und jetzt sagt Jesus in Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und ihr habt jetzt keine Kann-Bestimmung. Es ist eine Muss-Bestimmung. Ohne dem geht's nicht. Du kannst jahrzehntelang einer Gemeinschaft treu angehören. Wurscht, welches Makel vorne steht, welches Zeichen sie hat. Wir als Adventisten glauben fest daran, dass es unabhängig von uns, außerhalb der Adventgemeinde, genug Menschen gibt, die gerettet werden, auch wenn sie noch nie Adventisten waren. Das glauben wir. Da fährt die Eisenbahn, das glaube ich einfach. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir einen unheimlichen Startvorteil. Wir wissen Dinge, die viele nicht wissen. Und das bereichert unser Leben um ein Vielfaches. Es schränkt uns nicht ein, ganz im Gegenteil. Wir als Adventisten wissen Dinge, die unser Leben bereichern und nicht einschränken. Obwohl es vielfach so dargestellt wird, dass es unser Leben einschränkt, statt bereichert. Es hat das Volk Israel bereichert, aus Ägypten rauszukommen. Es hat es nicht eingeschränkt. Auch wenn es die Wüste war, aber es hat sie bereichert. Sie waren keine Sklaven mehr. Ja, wenn das nicht eine Bereicherung ist, wenn das keine Bereicherung ist, nicht mehr Sklave zu sein, sondern frei zu sein, und das kann ich nur, indem Gott mich befreit. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Und das ist eine Bereicherung. Ich will, dass wir aufhören als Adventisten, aufhören ständig darüber nachzudenken, was wir alles nicht dürfen. Da müsste uns übel werden dabei. Alleine, wenn wir schon darüber nachdenken beginnen, was ich alles nicht darf. Wir müssen den Spieß umdrehen, nicht nur müssen. Ja, es geht gar nicht anders, sondern was können wir alles tun mit Gott? Wir sind nicht mehr in der Sklaverei. Und das Volk Israel in der Wüste hat es immer als eine Einschränkung gesehen. Das können wir nicht und das und das, und das dürfen wir nicht mehr tun. Ja, es ist so. Und dann bist du in Bonhoven, das ist bogi-konform. Im Bogi darfst du das nicht, im Bogi darfst du das nicht. Ja, aber sehr froh, dass du es nicht darfst. Dass es dich in deinem Wesen erweitert, in deinem Verständnis größer macht. Sei doch froh drüber. Und das ist ein Problem, das wir sehr gerne mit uns herumtragen, habe ich das Gefühl. Immer so darzustellen, was wir alles nicht machen dürfen. Sagen, hey, ich kann am Sabbat in die Gemeinde gehen. Ich habe die Möglichkeit, meinen Gott frei anzubeten. Ja, das kann ich auch. Wirklich? Aber ich tue es. Ich kann es nicht nur, sondern ich tue es sogar. Du kannst das vielleicht, aber ich tue es. Das ist ein Unterschied. Zu sagen, ob ich was kann, aber ob ich es tue, ist ein Unterschied. Hört einmal zu, wenn Leute mit euch reden. Wenn sie sagen, ja, das kann ich auch. Ich weiß, dass du es kannst, aber ich tue es ja wenigstens. Also, wie machst denn du das? Ja, komm, ich zeig das, kommst mit. Das sind nur kleine Begriffe, aber das macht den Unterschied. Und so steht jetzt der Nikodemus da und hört sich die Worte an, aus Wasser und Geist geboren werden. Meine Frage, wenn ich Bibelstunden habe zu dem Thema ist, woran erinnert euch das, Wasser und Geist? Genau. Das ist die Standardantwort. Und sie ist auch korrekt. Sie ist nicht falsch, sie ist korrekt. Aber sie ist etwas verkürzt. Sie kann man erweitern. Womit kann man sie erweitern? Frage an euch. Welcher Gedanke schwenkt denn hier noch mit, wenn Jesus das zum Nikodemus sagt? Wasser und Geist geboren werden. Was denkt ihr, woran Jesus hier gedacht hat? Das ist eine Interpretation, gebe ich zu. Aber es ist... Aber Sabrina, an welches Ereignis könnte Jesus hier gedacht haben? Oder woran könnte uns das erinnern, diese Geschichte aus Wasser und Geist geboren? An welches biblische Ereignis kann hier angeknüpft werden? An die Schöpfung. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und es war Finsternis auf der Tiefe. Da ist Finsternis. Wenn Gott sich nicht bewegt und wenn Gott nichts tut, dann ist finster. Dann tut sich gar nichts. Er schwebte noch und Gott sprach. Und dann geht's BAM! Das ist der Punkt. Wie heißt das Johannes-Evangelium? Wie fängt es an mit den ersten drei Versen? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und dort, wo Gott was sagt, dort passiert was. Deswegen Taufe ist korrekt. Aber Jesus möchte Nikodemus auf was hinweisen. Neugeboren werden ist ein Schöpfungsakt Gottes. Und wisst ihr, was er damit sagt? Das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Du kannst dich nicht selber auf die Welt bringen. Das geht nicht. Du bist völlig auf die Gnade Gottes angewiesen, wenn du ein neuer Mensch werden willst. Punkt. Es geht nicht. Und deshalb sagt Jesus, du musst von Neuem geboren werden. Er möchte mich quasi so richtig in die Sackgasse führen, dass ich mir richtig so den Kopf anhaue. Es geht nicht mehr weiter. Entweder gibst du jetzt auf, oder du lässt es sein. Traust dich um und gehst. Such das jetzt aus. Er will mich wirklich in diese Gasse führen. Deshalb sagt er in Vers 7, ihr müsst von Neuem geboren werden. So steht es in meiner Bibel. Ihr müsst. Es ist eine Mussbestimmung. Da kommt kein Mensch auf diesem Planeten daran vorbei. Leute, das ist ein Wort, das von Jesus, von Gott persönlich an jedem Menschen gerichtet ist. Wer nicht von Neuem geboren wird, hat keinen Anrecht auf den Himmel. Hat er nicht. Hat er nicht. Nochmal, und wenn er Jahrzehnte Gottesdienste besucht, Sabbatschule hält, wurscht, wo er hingeht, er hat kein Anrecht, wenn er nicht neu geboren wird. Aus, Ende der Durchsage, Ende Gelände. Es ist so. Ihr müsst. Er führt ihm ganz klar vor Augen, es geht nicht anders. Und damit sagt er, du kannst das eben nicht, wie ich gesagt habe. Und jetzt kommt die Frage, wie funktioniert es aber dann? Wenn ich es nicht kann, wenn es nicht an mir liegt, wie funktioniert es? Wie werde ich ein neuer Mensch? Ja, schauen wir uns das an. Vers 9, das ist die Frage jetzt. Wie kann das geschehen? Wie funktioniert es? Das ist eigentlich, dieses Nikodemus ist hochmodern in Wirklichkeit. Das ist die Sprache des 21. Jahrhunderts. Wie geht's? Wie funktioniert es? Zeig mal, es funktioniert und dann mache ich es. Wenn es nicht funktioniert, mache ich es nicht. Jetzt muss ich mal schnell gehen und ja, keine Zeit verlieren. Und Jesus sagt, du bist Lehrer in Israel und verstehst das nicht? Ich bin verwundert, ich bin erstaunt. Das solltest du normalerweise fast mit der Muttermilch mitbekommen haben. Wie kann es sein, dass du das nicht verstehst? Und dann sagt er, wir reden, was wir wissen. Mit wir, wenn er sagt, wir reden, was wir wissen, wir bezeugen, was wir gesehen haben. Da meint er sich und seine Jünger, behaupte ich jetzt. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Ihr hört uns so die ganze Zeit, wir reden über das Himmlische. Und jetzt sagt er, glaubt ihr nicht, Vers 12, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Ja, wenn ihr das eine schon nicht glaubt, was ihr seht, ja, wie viel mehr werdet ihr dann nicht glauben, was ihr nicht seht? Und auch diese Aussage wiederholt Jesus in den anderen Worten dann am Ende des Johannesevangeliums, dem Thomas gegenüber. Was sagt er denn dem Thomas? So ist es. Genau. Und das ist ein ganz ein wichtiger Schlüssel jetzt. Wir könnten immer leicht sagen, und wir sind, jeder von uns, die haben es ja leichter gehabt, weil sie mit Jesus gegangen sind. Ja, das hätten wir im Alten Testament auch sagen können. Die sind mit Gott gegangen, die haben die Feuersäule gesehen, die haben die Wolkensäule gesehen, die haben das Manna gesehen und trotzdem haben sie sich beschwert. Und trotzdem haben sie Gott frontal angegriffen, obwohl sie die Wunder gesehen haben. Aber wie schnell sind wir vergesslich? Wie schnell vergessen wir, was Gott in unserem Leben getan hat. Das ist echt traurig. Und wie lang und breit sind seine Arme, trotzdem uns zu sagen, aber ich vergesse dich nicht. Jesaja 49, Vers 15. Und wenn eine Mutter ihr Kind vergisst, ich vergesse dich nicht. Und jetzt kommt's. Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der ihnen glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Ah, das ist jetzt der Schlüssel. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist der Schlüssel. Es ist der Glaube. Es ist der Glaube, woran? Jetzt kehren wir nochmal zurück. Mose nimmt diese Schlange, er nimmt dieses eherne Feldzeichen und offensichtlich war das ein Feldzeichen mit einer brosenen Schlange. Der sagt es hier ganz, Mose in der Wüste die Schlange erhöhte. Er erhöht die Schlange. Jetzt entschuldigt bitte, wofür steht denn die Schlange in der Bibel? Versteht ihr? Wo haben wir sie denn das erste Mal in der Bibel? Ja? Wo haben wir sie das letzte Mal in der Bibel? Offenbarung 12. Der Teufel, der Satan, die Schlange, der die ganze Welt verführt. Wie Mose in der Wüste die Schlange, so muss der Mensch. Was sagt hier Jesus Ungeheuerliches jetzt? Er ist die Schlange? Nein, nein, nein. Aber er wird wie die Schlange erhöht. Und was sagt denn im 1. Mose 3, Vers 15? In diesem genialen Kapitel der Genesis, Kapitel 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Schlange, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Jesus wird eigentlich für alle zur Schlange. Er wird zu dem, der der Verursacher ist. Er wird zu dem, von dem behauptet wird, er ist schuld. Oder wie sagen dann die Pharisäer, als sie ihn dann letztlich verurteilen? Lieber einer stirbt als viele. Er soll die Schuld tragen. Und er trägt die Schuld. Er trägt damit die Schuld. Jede Schuld. Alle Schuld dieses Planeten, dieses Universum ist in diesem Bild verkörpert jetzt. Er wird zu dieser Schlange gemacht. Der reine Gott, der heilige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde wird zur Schlange gemacht und stirbt einen schändlichen Tod. Die Ungeheuerlichkeit dessen, was da steht, ist uns völlig nicht bewusst. Und Jesus sagt, und wenn du das glaubst, dass ich die Schuld und Sünde, die dich gebissen hat, die damit den Tod bringt, wenn du glaubst, dass ich das bin, der dir das genommen hat, dann bist du gerettet. In dem Moment. Steht dort doch. Im 4. Buch Mose 21 steht, sobald der wurde gebissen, er schaut hin aus. Das ist ein Augenblick. In einem Moment bist du frei von Schuld und Sünde. In einem einzigen Moment. Es braucht keine Pilatus-Treppe oder Petrus-Treppe, wie hast du da im Vatikan raufrutschen musst. Es braucht das nicht. Es genügt, ich glaube. Und es zieht sich durch die ganze Bibel. Du hast genug Beispiele, wo deutlich wird, ein einfaches Bekenntnis genügt Gott und dir ist vergeben. Alles das, was du getan hast, wie ekelig es auch sei gewesen sein mag, überlegt, was sie gesagt haben. Uns ekelt vor dieser Speise. Sie haben Gott frontal angegriffen. Die haben sich da nicht geniert. Und Gott gibt ihnen die Chance der Vergebung. Wie gnädig ist dieser Gott? Und Jesus sagt zu Nikodemus, wenn du das glaubst, wenn du an diesen Gott glaubst, der bereit ist, den ganzen Müll auf sich zu nehmen, dann bist du gerettet in dem Moment. Ist alles vergeben, alles. Jede Schandtat, all das, wo du dich erinnerst in deinem Leben, was mal gewesen ist, es ist weg. Oder wie sagt es dann der Micha unter anderem? Es wird hinausgeworfen in die Tiefen des Meeres, Micha 7. Und dann kommt der Zusatz, Fischen verboten. Steht nicht dort. Aber es ist so. Geh nicht zurück nach Ägypten. Das ist vorbei. Du warst in dieser Knechtschaft. Die ist aus. Kappe alle Seile. Schneid sie durch. Da werden sie durchgeschnitten. Du darfst ein neuer Mensch sein. Natürlich ist nicht alles super toll und wunderbar. Jetzt geht es nämlich erst los. Jetzt fangst du zum Gehen an. Und es kann am Anfang holprig werden. Die kannst du ein paar Mal hinhauen. Denk an unsere Kinder, wie sie Kinder waren. Die Klangstoppeln. Als sie angefangen haben zum Gehen, von alle Viere dann, und dann langsam aufgestellt und wieder hingehauen. Und irgendwann sind sie dann dahergekommen und denkst, die haut es gleich wieder um. Aber nein, sie sind stehen geblieben. Hat komisch ausgeschaut, aber sie sind gegangen. Und wir haben ihnen die Zeit gegeben. Keiner von uns hat sie an den Haaren gezogen und gesagt, jetzt musst du aber gehen. Keiner. Ich habe es nicht gemacht. Wir haben es nicht gemacht. Die drei sind wunderbar. Sie sind schnell. Geben wir ihnen Zeit zu gehen. Geben wir ihnen Zeit zu wachsen. Und in diesen Prozessen kann es passieren, dass du fällst. Aber wohin fällst du, wenn du gehst? Du fällst in Gottes Arm. Blöd ist, wenn du dann aus dieser Hand fällst. Aber wenn du dich darauf besinnst, auf das, was hier steht, dann fällst du in Gottes Hand. Und dann kommt dieser berühmte Satz in Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir dürfen Heilsgewissheit haben. Es wäre tragisch, wenn wir sie nicht hätten. Aber das macht uns nicht zu besseren Menschen. Es macht uns zu demütigeren Menschen. Zu überzeugteren Menschen. Wir haben zuerst in der Sabbatschule geredet. Vom Zeugnis geben für die Menschen. Es macht uns überzeugter. Aber wir sind nicht gezwungen, Menschen zu überzeugen. Aber wir sind überzeugt. Wir wissen, warum wir das glauben. Wir wissen, warum wir sagen können, wir sind neugeboren. Und es bleibt eine Gnade Gottes. Der Wind weht, wo er will. Du hörst es aus. Du weißt nicht, wo er kommt, du weißt, wohin er fährt. Aber er weht. So ist es jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und unter uns gesagt jetzt, ich muss keinem von euch sagen, ob er vom Geist geboren ist oder nicht. Das weiß jeder von euch selber besten. Da wette ich was drauf. Da wette ich was drauf. Jeder, der heute nach Hause geht, sich in den Spiegel schaut, wird sagen, ja, ich bin vom Geist Gottes geboren. Oder ich bin es vielleicht noch nicht. In dem Moment sagst du, aber ich glaube dran. Ich glaube dran, mein Heiland, dass du mir alle meine Schuld vergeben hast. Und wenn mir mein Nachbar erinnern möchte, wenn mir mein Gemeindeglied oder jemand aus der Gemeinde erinnern möchte, hey, du hast doch damals, sage ich, ja, ich weiß, ich bin nicht stolz drauf. Aber ich weiß noch was viel Besseres. Ich weiß das. Ich weiß, da ist jemand für mich. Dem verdanke ich mein Leben. Und zwar das Richtige, das Ewige. Und das ist das Richtige und das ist das Echte. Alles andere ist nicht echt. Nicht falsch verstehen, wir sind echt. Aber das ist das Echte. Und das befreit, sage ich euch ganz offen, das befreit. Das schafft Freude und das schafft Möglichkeiten, die du vorher nie hattest. Du kannst als Nicht-Neugeborener nicht diese Freiheit und Möglichkeiten haben, die du jetzt hast. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Weil dir nicht die Macht Gottes so zur Verfügung steht, wie sie jetzt dir zur Verfügung steht. Und dich auf Höhen führt und dir Kräfte verleiht, die du sonst nicht hättest. Des Überwindens und der Kraft, stark zu sein im Herrn. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen dafür. Amen.
Amen.
Lieber Herr Jesus, es ist sehr, sehr schwer, das in Worte zu fassen, was du einem Nikodemus versucht hast, in menschlichen Worten mitzuteilen. Du hast uns die Zuversicht gegeben und die Zusicherung, er von Neuem geboren wird, wird im Himmel sein. Ich bitte dich, dass jeder von uns, der heute hier vor dir steht, in sich geht, darüber nachdenkt und zu der Erkenntnis gelangt, neugeboren zu sein, weil er auf dich schaut, an dich glaubt und alle Schuld auf dich geladen hat. Denn du hast sie übernommen und du hast uns vergeben. Alles, jedes, jede Verletzung, jedes falsche Wort, jeden falschen Blick, jeden dummen Gedanken, alles hast du uns vergeben. Wir dürfen heute diesen Raum hier verlassen mit der Zusicherung, neugeboren zu sein, weil wir an dich glauben, unseren Heiland, unseren Erlöser. Und dafür danken wir dir. Amen.